Also die Wertigkeit dieser Scores ist eigentlich so aus Sicht eines Leitlinienautors eher darin, dass man bei niedrigen Punkten evidenzbasiert und mit klinischer Sicherheit sagen kann, ich habe hier keinen bakteriellen Infekt und ich verzichte bei 0 bis 2 Punkten auf antibiotische Therapien.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Halsschmerzen. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Manchmal steckt der Teufel im Detail. Und deswegen lohnt es sich, auch auf Themen zu schauen, zu denen man eigentlich alles zu wissen meint. Halsschmerzen zum Beispiel. Wann sind sie akut, wann chronisch? Braucht es jetzt eine individuelle Beratung oder kann ich hier nach Schema F vorgehen? Und natürlich die Fragen aller Fragen, wann braucht es ein Antibiotikum und wann nicht? Genau das klopfen wir heute ab. 4 einfache klinische Befunde helfen da bereits, um eine evidenzbasierte Entscheidung zu treffen. Wie das funktioniert, das schauen wir uns gleich an. Und am Ende gibt es dann natürlich noch ein Fallbeispiel und die Take-Home-Messages. Als heutigen Gast begrüße ich herzlich Dr. Jan-Hendrik Oltrogge-Abiri. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin aus Hamburg. Er ist oberärztlicher Koordinator der Allgemeinmedizinischen Ambulanz am UKE und Co-Autor der DGAM S3-Leitlinie Halsschmerzen. Dr. Oltrogge, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Herr Winghardt. Freue mich, hier zu sein.
Starten wir doch am besten erstmal mit den blanken Zahlen. Wie häufig sind denn Halsschmerzen überhaupt?
Halsschmerz ist ja was ganz Häufiges, ganz Alltägliches. Wenn Sie jetzt gleich von mir konkrete Zahlen haben wollen, das ist zum einen gut untersucht, zum anderen gibt es natürlich eine riesen Dunkelziffer. Also man sagt eigentlich, dass Halsschmerzen ja bei bis zu 30% aller Menschen einmal im Jahr auftreten. Ja, besonders bei Kindern ist es besser untersucht. Aber wir dürfen natürlich vermuten, dass es noch viel häufiger ist, weil das ja gar nicht so gut systematisch erhoben werden kann. Akute Atemwegsinfekt, gerade der oberen Atemwege, ist was Häufiges, für das Menschen ja nicht regelhaft ärztlich vorstellig werden.
Gibt es dazu Zahlen? Wie oft führt dieses Symptom zu einer Vorstellung?
Wie gesagt, es sind Dunkelziffern. Ich denke, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, diese Jahresprävalenz von 30% bei Kindern und Jugendlichen, da ist das noch am konkretesten quasi durch Evidenz belegt, sind es ja auch wieder eine gewisse Auswahl, weil das sind ja die Menschen, die wirklich auch so starke Beschwerden haben, dass sie zum Arzt gehen. Ja.
Kann man es denn auf die Allgemeinmedizin runterbrechen? Kann man sagen, so häufig ist das der Vorstellungsgrund bei einer hausärztlichen Beratung?
Also es gibt Zahlen, die sprechen so von ungefähr 3% aller hausärztlichen Konsultationen. Also über alle akuten Konsultationsgründe hinweg sind Halsschmerz und akute Atemwegsinfekte.
Das heißt, Sie sehen es auch durchaus häufiger bei Ihnen in der Poliklinik?
Selbstverständlich. Regelmäßig sowohl bei uns in der Ambulanz als auch in der Notfallpraxis, die wir auch hier mit betreuen am Abend, sehen wir niedrigdringliche Patienten auch mit akuten Beschwerden, Halsschmerz, Mandelentzündung und so weiter.
Und jetzt ist ja Halsschmerz nicht gleich Halsschmerz. Wie gehen Sie vor, wenn sich jemand mit dem Leitsymptom vorstellt? Teilen Sie das erstmal irgendwie im Kopf ein? Wie machen Sie das?
Genau, da beziehe ich mich natürlich auf die Leitlinie, die ich ja mit meinen Kolleginnen und Kollegen verfasst habe. Und wir hielten es einfach für sinnvoll, da gleich als erstes die Einteilung zu machen zwischen akuten und chronischen Halsschmerzen. Es braucht ja eine gewisse Systematik. Die sollte eine Leitlinie, muss das haben, aber auch jede Kollegin, Kollege, die aktiv gerade in der Konsultation sind, sollten das natürlich wissen. Und wir sagen, alles, was bis zu 14 Tage Dauer ist an Halsschmerzen, sind erstmal akute Halsschmerzen. Alles, was deutlich über 14 Tage anhält, das kann auch eher nicht infektiologische Ursachen haben und da muss anders gedacht werden. Also akut und chronische Halsschmerzen würden wir unterscheiden.
Jetzt haben Sie das Infektiologische schon reingebracht. Das ist der Hauptgrund bei den Akuten, ne?
Selbstverständlich. Also da kann man sicherlich sagen, bis zu 80-90% aller Beratungsanlässe mit akuten Halsschmerzen, Beschwerden sind infektiologisch.
Ah, okay. Und diese 10 übrigen Prozent, was sind das dann? Fremdkörper oder was? Was macht akute nicht infektiöse Halsschmerzen?
Also bis sie chronisch werden, sind sie ja erstmal per Definition 14 Tage akut. Also das können dann schon auch Gründe sein, die wir auch in unserer Leitlinie unter chronischen Ursachen gefasst haben. Sowas, natürlich kann das auch rauchbedingt sein. Das kann Schnarchen sein. Ich habe auch Patienten, die auch nach kleineren OPs das durchaus als Postintubationshalsschmerzen haben. Ja? Also sowohl eine Larynxmaske als auch natürlich ein Tubus kann eine Reizung machen. Und das kann auch im Intervall von 5 bis 7 Tagen erst auftauchen als richtig stärkster Halsschmerz, der auch von Patienten missgedeutet wird.
Okay, gut, jetzt haben Sie schon ein paar angesprochen. Bevor wir gleich zu den infektiösen Erregern kommen, um die es ja heute auch gehen soll, lassen Sie uns ganz kurz nur auf Auslöser der chronischen Halsschmerzen gucken. Was ist da typisch?
Ja, also es gibt in unserer Leitlinie eine Auflistung und wir haben es halt als eine Art Checkliste verstanden. Ja, natürlich ist in der Allgemeinmedizin, sehen wir ja ungefiltert Patienten. Es ist Primärmedizin, es ist ein unausgelesenes Patientenklientel und Patienten kommen mit anhaltenden Beschwerden, die vielleicht auch eben Halsschmerzbeschwerden in unserem Fall, in unserem Thema heute, die vielleicht auch schon länger anhalten, vielleicht schon auch auf diverse Arten therapiert wurden. Und dann, wenn der weiter anhält, dann war unsere Idee, dass eine innere Checkliste aufgeht und man einmal mit dem Patienten gemeinsam abklären muss. Natürlich bei älteren Patienten Neoplasien, eine Refluxerkrankung, noch was Häufigeres, daran muss man denken, kann es auch durch eine Stimmbelastung kommen, ja, bei vielleicht professionellen Sängern oder Menschen, die anderweitig ihre Stimme besonders in Anspruch nehmen. Seltener wird es, wenn man an Vaskulitiden denkt, an Schilddrüsenerkrankungen, die vielleicht auch drücken, ja, ein Struma, kann es medikamenteninduziert sein. Inhalative Corticosteroide spielen eine Rolle.
Ganz kurz, bei den ACE-Hämmern stehen Sie ja mit drin als UAW, wie oft sehen Sie das?
Ja, na, bei ACE-Hämmern haben wir ja diesen Reizhusten, ja, als bekanntes Problem. Und ja, wir haben in der Allgemeinmedizin wird ja Blutdruck behandelt. Ja, das ist natürlich ein häufiger Grund. Und ACE-Hämmer, die häufigst verwendeten Medikamentengruppe weiterhin, kommt vor. Man muss dran denken, ne, bei anhaltendem Reizhusten, der ja dann auch über die Belastung und auch Refluxbeschwerden, ja, die auch durch Reizhusten verstärkt werden können, ausgelöst werden, sehe ich schon.
Okay, dann gehen wir aber in den ganz großen Komplex, um den es ja jetzt heute auch gehen wird, die akuten infektiösen Halsschmerzen. Wer ist denn da so typischerweise the bad one?
The bad one sind die, die wirklich eine richtige Symptombelastung machen. Ja? Also ich habe ja die Dunkelquote schon angesprochen. Ich glaube, viele Menschen und gehen gar nicht so mal eben in eine Arztpraxis nur wegen leichter Halsschmerzen. Andererseits haben wir natürlich auch gerade in Deutschland, das ist ja auch gerade wieder aktuell Thema, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ja, und die brauchen die Menschen durchaus. Und deswegen sehen wir da doch Patienten, bei denen es länger als 3 Tage anhält. The bad one, wenn Sie damit die Auslöser meinen, haben wir schon angedeutet, akute Halsschmerzen, quasi erstmal immer der Verdacht, dass das infektiöse Ursache hat. Und da natürlich ist die Mehrzahl viral, ja. Das wird keinen Hörer überraschen. Und dann an der zweiten Stelle kommt die bakterielle Ursache. Und da gibt es auch Schätzungen. Und wir würden sagen, so aus Sicht unserer systematischen Literatur, Recherche und Aufarbeitung, 30 bis maximal 40% aller Patientinnen und Patienten haben eine bakterielle Ursache.
Der Rest viral.
Der Rest viral.
Ja, 70 bis 80%. Also wenn jemand mit akuten Halsschmerzen kommt, dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass ein Virus dahinter steckt. Wer sind denn da im Regelfall die Erreger?
Rhinoviren, Coronaviren, Adenoviren, das sind so die üblichen. Das ist letztlich auch ja eine Aussage, die ich letztendlich so ganz empirisch gar nicht machen kann, weil ich mache ja keine regelhaften mikrobiologischen Testungen, keine PCR-Testungen, keine Abstriche bei einem ja akuten Halsschmerz ohne Red Flags. Daher basiert das auch auf, ja, sag ich mal, indirekter Evidenz für unseren Behandlungsfall in der Hausarztpraxis. Natürlich können auch seltener jetzt, gerade sprechen wir über eine Grippewelle, kann natürlich auch eine Influenza, A, B, der Stecken, Parainfluenza, all das kann auch mit Halsschmerzen beginnen, aber muss ja nicht. Das ist nicht unbedingt typisch, dass es immer mit einer Pharyngitis beginnt.
Bei jungen Leuten natürlich noch EBV, ne? Kommen wir nachher vielleicht auch noch kurz drauf zu sprechen.
Da kommen wir noch darauf, bei einem gewissen Altersstrata, also von 15 bis 25 Jahren, kann auch eine EBV-Erstinfektion dahinter stecken. Mhm.
Und was ich ganz spannend fand, was auch häufig aufgelistet wird, ist die akute HIV-Infektion, ne? Die ja auch manchmal einfach nur sich mit Halsschmerzen äußert, beziehungsweise mit diesem Infekt.
Auf jeden Fall.
Dass man das auch mit auf dem Schirm hat. Und wenn wir in dieses bakterielle Spektrum hineintauchen, wer sind da die üblichen Erreger, die man nachweist oder die in der Literatur angegeben sind?
Genau, da auch führt mit weitem Abstand führen die Streptokokken. Da auch noch, wenn man noch genauer werden will, Gruppe A Streptokokken, ja, zu 30%, interessanterweise, aber auch gerade bei Erwachsenen. Das haben neuere Erhebungen so ab 2014 ergeben, da wurde in England viel geforscht zu dem Thema, sind auch C- und G-Streptokokken. Aber Streptokokken sind die, wenn man das rein kalkuliert einschätzen will, bis zum Beweis des Gegenteils muss man von einer Streptokokken, also bakteriellen Streptokokkeninfektion ausgehen.
Welche sind nochmal die mit dem akuten rheumatischen Fieber?
Das sind die Gruppe A Streptokokken, die auch die häufigsten sind, besonders auch bei Kindern und Jugendlichen. Also wenn bei Kindern und Jugendlichen es eine bakterielle Ursache einer Tonsillopharyngitis ist, dann ist es auch mit ziemlich hoher Sicherheit, sind es Gruppe A Streptokokken.
Gerade die Sorge von einem rheumatischen Fieber ordnen Sie ja auch ein in der Leitlinie, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich würde jetzt aber zunächst gerne erstmal in Anamnese, Klinik und Diagnostik gehen. Wie machen Sie es denn anamnestisch und in der klinischen Untersuchung, wenn jemand mit Halsschmerzen vor Ihnen sitzt?
Ja, ich würde mich schon an unserem Algorithmus orientieren in dieser Halsschmerzleitlinie, für die ich ja als Autor quasi heute hier bei Ihnen bin. War es uns wichtig, einen Algorithmus zu haben, ein Flussdiagramm, ein klares, weil das ist eben das, was Kolleginnen und Kollegen vor Ort brauchen. Man muss halt schnell vor seinem inneren Auge einen Algorithmus haben, den man durchgeht. Und da würde ich als erstes setzen, ich habe einen Patienten mit akutem Halsschmerz, der ist vor mir. Ich brauche erstmal eine Risikoabwägung, habe ich einen abwimpergefährlichen Verlauf? Das ist das Erste. Habe ich also Symptome, die einen sofortigen Handlungsbedarf fordern? Ja, das würde ich sogar, bevor ich mir Gedanken über Erreger mache und Behandlungsoptionen, muss das als erstes geklärt werden.
Welche wären das?
Akut gefährliche Zustände, was wir explizit aufgezählt haben in der Leitlinie, wäre sowas wie Stridor, Zyanose, ja, also akute Dyspnoe im Zusammenhang mit akuten Halsschmerzen, aber auch, wenn vielleicht eine schwere systemische Erkrankung vorliegt, Zeichen für eine Meningitis, Diphtherie, Kawasaki-Syndrom, Lemierre-Syndrom. Das sind natürlich extrem seltene Krankheitsbilder und sowohl ein Hausarzt oder eine Kinderärztin werden das in ihrem Arbeitsleben vielleicht rein statistisch nie sehen. Aber man muss es einfach im Hinterkopf haben und einmal sicher ausschließen. Das passiert ja implizit, würde ich sagen. Ja, ein erfahrener Hausarzt oder Hausärztin würde natürlich das sofort merken, dass hier nicht nur Halsschmerzen vorliegen, sondern irgendwie noch zusätzliche Zeichen da sind. Aber wir wollen in der Leitlinienlogik bleiben und die sagt uns natürlich, das muss man ausschließen. Und wenn ich das aber bejahen muss, dann gehe ich natürlich ganz anders vor und muss eher den Patienten eben weiterleiten in die nächste Versorgungsebene, ins Krankenhaus einweisen, bei Stridozyanose und vielleicht sogar an Rettungsdienst denken. Ja, das wäre mir wichtig, dass man das einmal sich bewusst macht. Das kommt natürlich immer zuerst.
Okay, Meningitis, Diphtherie dürfte ziemlich klar sein. Wie komme ich aber aufs Lemierre-Syndrom oder aufs Kawasaki-Syndrom? Wer sitzt da vor mir?
Also das Lemierre-Syndrom sind ja so Fusibakterien, auch extrem seltene Erreger, aber es ist oft ein schwerstes Krankheitsbild mit hohem Fieber, vielleicht auch schon einer gewissen Bewusstseinseintrübung und eben auch zusätzlichen Symptomen. Ja, das sind eigentlich Patienten, die quasi schon präseptisch wirken, ja, um das mal so zu beurteilen. Ich würde sagen, ein auch weniger erfahrener Behandlerin oder Behandler merkt, dass das hier ein Patient vor mir sitzt, der einfach so viele Zusatzsymptome hat, dass ich jetzt nicht einfach weiter Algorithmus und Beratungsalgorithmus abspulen muss, sondern ich muss einfach handeln.
Und beim Kawasaki-Syndrom typischerweise hohes, kaum senkbares Fieber über 5 Tage kann zu Konjunktivitiden beidseits führen, es kann zu einer Stomatitis kommen, zu Exanthemen und eben auch zu einer zervikalen Lymphadenopathie. Da vorwiegend unilateral, das sieht man da in über 2/3 der Fälle. Und ich gebe es zu, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt, das habe ich parallel gerade bei Amboss nachgeschaut. Und wenn ihr Amboss noch nicht kennt, probiert es gerne mal aus. Gerade auch im niedergelassenen Sektor ist das wahnsinnig praktisch, wenn man eben in der Breite schnell Wissen parat haben muss, um sauber zu diagnostizieren. Mittlerweile geht das auch per KI bei uns. Wir haben die sicherste und beste Medizin-KI der Welt entwickelt. Wir haben außerdem eine Praxislizenz speziell für Niedergelassene mit tollen Angeboten und Erweiterungen. Schaut also gerne mal nach auf unserer Website, ob vielleicht auch ihr die Amboss-Praxislizenz euch holen wollt. In den Shownotes findet ihr einen Link dorthin. So, und jetzt würde ich gerne noch auf eine weitere Komplikation zu sprechen kommen. Jetzt eine häufigere, der Peritonsillarabszess. Wie kann ich den denn sauber und sicher identifizieren?
Genau, da kommen wir ins Häufigere. Ne? Also Peritonsillarabszesse habe ich schon einige gesehen und die wird man auch in einem pädiatrischen oder hausärztlichen Arbeitsleben, glaube ich, einige Male sehen. Das ist eben eine Komplikation einer Tonsillitis pharyngitis, einer bakteriellen Abszessbildung hinter dem weichen Gaumen. Und spätestens würde man ihn merken bei einer Racheninspektion. Also man schaut in den Hals, man braucht natürlich die Lampe, man guckt rein und sieht eben nicht nur eine Rötung, Schwellung, vergrößerte Tonsillen, sondern eben auch so ein verzogenes Gaumensegel und eine deutliche einseitige Schwellung. Hinzu kommt, dass die Patienten oft eine Vorgeschichte haben. Aus meiner Erfahrung, typischen Fälle von PTA, Peritonsillarabszess, ist eigentlich ein Mensch, der schon eine Pharyngitis, Tonsillitis hatte. Ja, also akute Halsschmerzepisode, wurde vielleicht symptomatisch behandelt, ambulant, hausärztlich oder einfach auch selbst behandelt, schon deutliche Beschwerden, dann Besserung im normalen Verlauf. Ja, innerhalb von einer Woche werden akute Halsschmerzen ja in der Regel deutlich besser und dann aber in der zweiten oder dritten Woche nochmal eine deutliche Verschlechterung. Dann mit deutlich stärkeren Halsschmerzen als vorher, klosiger Sprache, hohem Fieber, dann denke ich schon oft, bevor ich in den Rachen geschaut habe, ja, das könnte jetzt mal so ein Fall sein, wo es quasi sekundär zu einem PTA, zu einer Komplikation gekommen ist.
Und dann sind sie humorlos, dann geht es direkt ins Krankenhaus.
Direkt ins Krankenhaus, obwohl wir haben ja in unserer Leitliniengruppe zu dieser S3-Leitlinie, waren ja auch Vertreter der Deutschen Gesellschaft für HNO-Medizin und die haben gesagt, gut, wenn man es hausärztlich verantworten kann und die Möglichkeit hat, noch am selben Tag die Patienten an eine HNO-ärztliche ambulante Praxis weiterzuleiten, wäre das auch noch eine Möglichkeit. Aber das ist sicherlich eher was für Metropolregionen.
Okay, also im ersten Schritt dieses Algorithmus prüfen wir erstmal, gibt es hier irgendwelche Anhaltspunkte für einen gefährlichen Verlauf? Was ist, wenn die nicht vorliegen?
Dann haben wir erstmal einen Patienten vor uns, den wir entsprechend weiter hausärztlich behandeln können. Dann müssen wir noch einmal klären, haben wir jetzt chronische Halsschmerzen, haben wir nicht. Also sind wir schon über die 14 Tage. Geht es vielleicht eher um eine Beratung zu sekundären Ursachen, die haben wir ja schon aufgezählt. Ja, sagen wir mal, das liegt nicht vor. Dann muss ich einfach nochmal klären, wir haben es jetzt einfach nochmal Red Flags genannt, liegen andere Red Flags vor, die ich zwar hausärztlich behandeln kann, wo ich aber unsere Leitlinie nicht sicher evidenzbasiert anwenden kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben in dem Fall gesagt, dass wir als Red Flags durchaus Patienten sehen, die eben einen Verdacht auf eine Mononukleose haben. Ja, wenn ich den habe, muss ich anders behandeln. Vielleicht auch eine Infektion anderen Fokus haben. Klingt ein bisschen mathematisch, aber ich finde, im Sinne von solchen Flussdiagramm muss man darüber nachdenken. Ja, ich habe einen Patienten mit Halsschmerzen, der aber durchaus eigentlich klinisch Hinweise auf eine Bronchitis oder eine Pneumonie hat. Muss ich ja ganz anders behandeln. Ja, das muss ich mir auch einmal klar machen. Was steckt dahinter?
Okay, also Sie scannen zweimal nach Red Flags. Einmal in dem allerersten Schritt habe ich es hier mit einem gefährlichen Verlauf zu tun, zum Beispiel Peritonsillarabszess. Und dann schauen Sie nochmal in einem zweiten Schritt, gibt es Red Flags, die mich sozusagen aus diesem Track Halsschmerzen rausführen. Also gibt es hier irgendwelche Warnhinweise, dass diese Halsschmerzen eigentlich nur ein Symptom einer Erkrankung sind, die eine ganz andere Beratung, Diagnostik und Therapie zur Folge hätte, wie zum Beispiel Mononukleose, Bronchitis, Pneumonie, haben Sie ja jetzt angesprochen. Also Red Flags sozusagen, die Sie aus den Halsschmerzen herausführen.
Genau. Da kann eine Leitlinie natürlich nicht für jeden Einzelfall eine evidenzbasierte Empfehlung geben. Und ein Thema, auf das ich jetzt gleich bewusst noch kurz ansprechen will, ist als Gespenst geistert im Hinterkopf bei vielen ärztlichen Kollegen das akute rheumatische Fieber, ja, bei Halsschmerzen als Komplikation einer Infektion durch Gruppe A Streptokokken. Und da muss ich mir einmal klar machen, habe ich hier einen Patienten vor mir mit akuten Halsschmerzen, der oder die ein erhöhtes Risiko für ein rheumatisches Fieber hat. Konkret wäre das eine aktuelle Migrationsanamnese, würden wir sagen. Ja? Oder aber Wohnbedingungen, die das Risiko eben für ein akutes rheumatisches Fieber erhöhen.
Das heißt, Sie denken tatsächlich nur bei einer aktuellen Migrationsanamnese oder bei sehr beengten Wohnverhältnissen an eine Antibiotika-Prophylaxe zur Verhinderung eines rheumatischen Fiebers und sonst nicht?
Ja, genau. Und ich glaube, das ist eine der Ziele unserer Leitlinie gewesen. Wir wollen ja mit Leitlinien Versorgungsprobleme adressieren. Und letztendlich das Versorgungsproblem, was wir gesehen haben in der DGAM, ist eben, dass es zu durchaus unnötigen Antibiotika-Verordnungen kommt. Ne? Und die Raten für Antibiotika relativ hoch sind, auch bei Halsschmerzen. Da gibt es auch weltweit Erhebungen, aber auch besonders für Europa. Und wir gehen immer noch davon aus, dass bis zu 50% aller primärmedizinischen Konsultationen, ja, und das müssen nicht nur hausärztliche sein, in Deutschland sind ja auch andere Fachgruppen durchaus primärärztlich tätig, ja, dass die zu Verordnungen von Antibiotika führen bei Halsschmerzen. Demgegenüber müssen Sie setzen, wie wir schon anfangs gesagt haben, dass aber deutlich unter 50% bakteriell bedingt sind. Also es gibt eine große Anzahl an Menschen, die unnötig mit Antibiotika behandelt werden und das war quasi die Zielrichtung. Jetzt frage ich mich, woher kommt das, dass über 50% antibiotisch behandelt werden? Die Rate ist, wenn man diesen Zahlen glauben will, höher als bei unteren Atemwegsinfekten. Ja. Natürlich müssen Konsultationen schnell sein, gerade so eine Infektsprechstunde, die muss durchgezogen werden, 5-Minuten-Takt, ja, oder 7,5 Minuten. Aber ich glaube, was da auch dahinter steckt, ist immer noch diese Sorge vor schweren Komplikationen. Ja. Und da wird eben genannt, das akute rheumatische Fieber oder andere Poststreptokokken-Komplikationen, will ich es mal nennen. Es gibt noch die akute Poststreptokokken, Glomerulonephritis. Und ich glaube, das haben wir alle gelernt. Ja, ich erinnere mich auch noch an einige IMPP-Examensfragen dazu. Ja, einige Multiple-Choice-Fragen. Das ist natürlich auch Wissen, was man super abfragen kann. Und es ist dann auch in einer Welt, in einem globalen Kontext extrem wichtig. Ja, das akute rheumatische Fieber oder genau genommen die rheumatische Herzerkrankung, die in, ja, um die 30-50% der Fälle daraus entstehen kann. Ja, Das ist natürlich ein Gesundheitsproblem weltweit, aber eben nicht in Deutschland. Und wir haben jetzt in der Leitlinie oft diesen Ausdruck gewählt, in Ländern wie Deutschland, Großbritannien oder den Niederlanden. Warum schreiben wir das so umständlich? Weil eben dafür Evidenz aus großen angelegten Studien besteht, eben aus diesen drei Ländern. Und somit kann man das ganz gut einordnen.
Und gibt es da Inzidenzen, die Sie mit uns teilen können, dass wir da eine Zahl haben? Also wie häufig ist es dann letztlich?
Also für Deutschland ging man oder geht man von einer Inzidenz von 0,05 bis 0,1 pro 100.000 pro Jahr. Das heißt also, Deutschland 83 Millionen Einwohner, das sind vielleicht maximal 83 Fälle in ganz Deutschland pro Jahr. Das war sogar noch mal niedriger. Interessanterweise gibt es dazu auch aktuelle Erhebungen. Es gibt die SPED-Arbeitsgruppe, das ist die pädiatrische Infektiologie, die für die Jahre 23 und 24 da Erhebungen publiziert haben. Und die kamen dann auf eine Inzidenz von 0,1 auf 100.000. Und das war gerade im Nachgang dieser großen Welle an Streptokokkenerkrankungen 2022. Vielleicht erinnern sich einige Hörerinnen und Hörer daran, da gab es mal so einen Peak. Post-Corona-Effekt wurde das genannt, ja, von Streptokokkeninfekten ambulanten. Besonders in Sachsen, da wird das nämlich systematisch erhoben, diese Statistik. Also da werden Verdacht auf Streptokokkeninfekte statistisch vom Gesundheitsamt erhoben. Ja, da gab es einen 25-fachen Anstieg. Ja, das ist schon deutlich gewesen. Aber interessanterweise gab es keinen entsprechenden Anstieg von Komplikationen wie akutem rheumatischen Fieber und Poststreptokokken-Glomerulonephritis. Also dieses Schreckgespenst ist zumindest für den deutschen Versorgungskontext für unsere regelhaften Patienten, die vor uns sitzen, eben nicht gegeben, muss man sagen.
Und deswegen, das haben Sie ja gerade gesagt, horchen Sie vor allem auf, wenn es eine aktuelle Migrationsanamnese gibt oder man eben zum Beispiel in einem Wohnheim mit anderen Geflüchteten lebt.
Genau, da würde ich aufhorchen und das wäre für mich dann in meiner Logik ein Red Flag, wo ich dann vielleicht auch niederschwelliger antibiotisch behandle. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. 2015 haben wir hier, da war ich noch Arzt in Weiterbildung hier am Institut und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE, da haben wir im Rahmen eines Projekts ein großes Flüchtlingscamp betreut. Da waren in einem Baumarkt über 1000 Menschen untergebracht, auch natürlich viele Kinder. Und da haben wir natürlich ganz anders gehandelt. Ja, da wäre jetzt diese Leitlinie in dem Sinne insofern anwendbar, dass ich sagen muss, da habe ich dauerhaft ein Red Flag, wenn da ein 5-jähriger Junge vor mir sitzt mit Halsschmerzen und Tonsillitis und der ist mit so vielen Menschen untergebracht, dann sind das andere hygienische Bedingungen und das ist dann ein sogenanntes Crowding, was auch in der internationalen Versorgungsforschung zu akuten rheumatischen Fieber als ein deutlicher Risikofaktor gesehen wird.
Okay, wir sind in unserem Algorithmus also immer noch auf der Suche nach Red Flags, die uns rausleiten in andere Leitlinien hinein. Zum Beispiel Verdacht auf Mononukleosis, rheumatische Fieber, Risikofaktoren, dafür haben wir jetzt ausgiebig angesprochen. Bronchitis, Pneumonie haben wir angesprochen. Es gibt aber natürlich auch weitere, ne? Immunsuppression, Chemotherapie oder wenn jemand orale Corticosteroide nimmt, da muss man dann natürlich gucken, wie würde ich da individuell beraten und therapieren. Aber wenn ich das alles gemacht habe und diese Red Flags nicht vorliegen, dann komme ich eigentlich rein in die eigentliche hausärztliche Beratung zu Halsschmerzen. Und das ist ja eigentlich ganz interessant. Meistens macht man ja diesen Vorbau, den wir gerade besprochen haben, gar nicht, sondern startet direkt mit der Beratung Halsschmerzen.
Genau. Eigentlich muss man sagen, man ist verfängt dort an. Natürlich müssen wir das aufführen, aber der Patient oder die Patientin, die in einer hausärztlichen Infektsprechstunde oder auch bei anderen primärärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen einfach sitzt, da fängt man natürlich an. Die haben in der Regel diese Risikofaktoren nicht. Ja, das ist das absolute Gros der Patienten.
Ja, und dann wird es jetzt anamnestisch spannend. Ist das jetzt viral? Ist das bakteriell? Und braucht das vielleicht eine antibiotische Therapie? Wie gehen Sie da vor?
Genau, jetzt sind wir genau an dem Punkt, an diesem Versorgungsproblem, ja, an dem wir ansetzen wollten. Und da haben wir gesagt, was wollen wir eigentlich zur Frage Antibiotikum geben oder nicht? Was wollen wir eigentlich mit einem Antibiotikum erreichen? Ja, wenn wir wissen, in Deutschland und vergleichbaren Ländern haben wir kein relevantes Risiko für Komplikationen einer Streptokokkenerkrankung. Ja, was will ich eigentlich erreichen mit der Antibiotikagabe? Möchte ich eine Symptomverkürzung erreichen oder möchte ich Komplikationen vermeiden? Und da muss man sagen, nach allen Daten, die wir haben bei Patienten, das ist immer die kleine Einschränkung ohne die genannten Red Flags, also bei den Standardpatienten, sage ich jetzt mal, die eigentlich gesund sind und keine schwerwiegenden chronischen Erkrankungen haben, kann man sagen, ist das Risiko für Komplikationen extrem gering. Ja, also eine große Erhebung aus Großbritannien von 2014, die haben über 12.000 Patienten mit akuten Halsschmerzen im hausärztlichen Bereich untersucht, haben die nachverfolgt und haben festgestellt, dass die Komplikationsrate unabhängig davon, ob man antibiotisch behandelt hat oder nicht, gerade mal bei 1,4% lag. Ja, also extrem niedrig. Und was wurde da als Komplikation genannt? Es war die Komplikation eine Otitis media, auch ein Peritonsillarabszess oder eine Sinusitis. Und da würde ich sagen, von diesen 1,4%, da kann ich ja nochmal einen ganzen Teil abziehen an Komplikationen, vor denen ich ja gar keine Sorge habe, weil eine Sinusitis oder eine Otitis media, die kann ich ja immer noch behandeln, wenn sie auftritt.
Ich glaube, da würden die meisten zustimmen. Das sind jetzt keine Erkrankungen, wo man eine antibiotische Prophylaxe vorschalten würde.
Das war genau unsere Idee dabei. Und die einzige Komplikation, die ich gerne vermeiden würde, mit Nachdruck, ist ja eben der Peritonsillarabszess, weil das ist eine Komplikation, die vielleicht zu sogar einem chirurgischen Eingriff führt. Die möchte ich vermeiden und die lag ja noch niedriger. Also Peritonsillarabszesse, das spielt im Bereich von 0,25 bis 0,5% aller Patienten.
Das kann natürlich aber in absoluten Zahlen viel sein. Wir haben es ja gehört, ein Drittel aller Menschen hat einmal im Jahr bei uns im Land Halsschmerzen. Wir müssen also schauen, haben wir es vielleicht mit einer bakteriellen Ursache zu tun? Und wenn ja, brauche ich eine Antibiotikatherapie. Wie gehen Sie da vor?
Genau, jetzt kommen wir an den Punkt, eben wo man untersucht. Und ja, natürlich sollte ich einen Patienten mit akuten Halsschmerzen untersuchen, aber auch gezielt untersuchen. Ja, wir sind ja in dieser Logik von einer Infektsprechstunde, die stattfindet. Da gibt es nur wenige Minuten Zeit pro Patient. Da ist das Wartezimmer voll und es warten noch viele, viele andere. Das heißt, ich muss gezielt untersuchen. Und das heißt, ich gucke natürlich in den Hals rein. Sehe ich eine Pharyngitis? Sehe ich eine Tonsillitis? Sehe ich deutliche Rötung? Sehe ich eine Schwellung der Tonsillen? Und sehe ich Tonsillenexudate? Ja, also habe ich belegte Mandeln? Das sind für mich die wichtigsten klinischen Zeichen. Hinzu würde ich noch eine Lymphadenopathie des Kopf-Hals-Bereichs ausschließen wollen, beziehungsweise danach suchen. Ja, das heißt, ich muss einmal Lymphknotenstationen des Halses untersuchen. Und mich interessiert auch in Anamnese, hat der Patient eigentlich im Besonderen nur Halsschmerzen? Also beschränkt sich die ganze Beschwerdesymptomatik eben auf den Bereich des Pharynx und der Tonsillen? Oder sind zusätzlich noch, ist noch ein deutlicher Husten dabei, vielleicht auch eine Bronchitis und ähnliches? Ja, das alles spielt auch in gewisse Scores mit rein, die wir anwenden können, um eben die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer bakteriellen Tonsillopharyngitis abzuschätzen.
Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil klar, geschwollene Tonsillen mit Exudaten, die geben mir einen Hinweis darauf, dass hier eine bakterielle Genese zugrunde liegt. Aber sagt mir das jetzt, ob ich antibiotisch therapieren sollte oder nicht? Und genau da gehen ja die Scores rein. Wir haben die auch bei uns im Amboss-Kapitel. Ich setze euch einen Link in die Shownotes. Ist auch direkt ein Rechner mit verbunden, sodass ihr direkt den Score mit ausrechnen könnt. Vielleicht können Sie uns einige dieser Scores mal vorstellen und was damit reinspielt, weil idealerweise, wenn man die anwendet, weiß man danach ziemlich genau, ob man antibiotisch therapieren sollte oder nicht.
Genau, also in unserer Leitlinie haben wir drei Scores untersucht. Es gibt eigentlich zwei klassische Scores, das ist der sogenannte Centaur Score und MacIsaac Score. Und da gibt es auch einen neueren Fever Pain Score. Den Centaur Score gibt es seit ungefähr 1980. Den MacIsaac Score, der kam so in den 2000er Jahren, 1998 glaube ich, dazu. Und Fever Pain als der neueste. Und wir haben die quasi verglichen und kamen zu dem Schluss in unserer Leitliniengruppe, dass man eigentlich diese drei Scores relativ ja gleichwertig für Deutschland anwenden kann. Ja, wenn es um so eine normale hausärztliche oder primärärztliche Population geht. Die Scores sind eigentlich gleichwertig anzuwenden. Da werden ja Punkte vergeben. Und ich finde immer, am griffigsten ist jetzt weiterhin noch der Centaur Score. Ja, da gibt es 4 Punkte. Ein Punkt gibt es für kein Husten oder bronchitische Beschwerden. Einen weiteren Punkt gibt es für deutliches Fieber über 38. Einen dritten Punkt gibt es für eine deutliche Tonsillitis, Pharyngitis mit Lymphknotenexudaten. Und der vierte ist die zervikale Lymphadenopathie. Und je mehr von diesen einzelnen Faktoren vorliegen, je höher ist der Score. Der kann also von 0 bis 4 sein. Ja, und davon abhängig würde unsere Leitlinie vorschlagen, kann man gemeinsam mit Patienten entscheiden, geben wir ein Antibiotikum, verzichten wir darauf oder machen wir eine sogenannte Delayed Prescription, also ein verzögertes Verschreiben, ein Backup-Rezept. Mhm.
Dann gehen wir es doch vielleicht einfach anhand des Centaur Scores mal durch. Also vielleicht mal erstmal der ganz eindeutige Punkt. 4 Centaur Score Punkte. Das heißt, wir haben Tonsillenexudate, wir haben eine zervikale Lymphadenopathie, wir haben 39 Fieber und der Patient hustet nicht. In dem Fall würden Sie wahrscheinlich mal drüber nachdenken, ob hier ein Antibiotikum sinnvoll sein könnte.
Genau. Also da würde ich sagen, wenn die Leute Full Score haben, kann man drüber nachdenken. Man kann es zumindest klinisch gut begründen. Die Leitlinie würde uns dabei den Rücken stärken, ja, dass man Antibiotischtherapie vorschlägt. Aber man könnte genauso gut weiterhin eine sogenannte Delayed Prescription machen. Da ist die Idee, dass man dem Patienten anbietet, ein Rezept auszustellen, den Patienten aber bittet, noch 3 bis 5 Tage zu warten und das Rezept erst dann einzulösen, wenn es zu einer deutlichen zusätzlichen Verschlechterung kommt oder eben keiner Verbesserung nach 3 Tagen. Unsere Idee dahinter war, dass diese Scores, so schön griffig sie auch sind, muss man leider sagen, die Vorhersagewahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer bakteriellen Tonsillopharyngitis ist immer noch, ja, vorsichtig gesagt, mäßig. Ja? Also selbst bei 4 vollen Centaur-Punkten oder eben 5 McIsaac, 5 Fever Pain Score-Punkten, da sind die alle vergleichbar, kommt man gerade mal auf so knapp 60% Vorhersagewahrscheinlichkeit. Fies gesprochen, das ist knapp über dem Münzwurf.
Und trotzdem würden Sie sie machen? Also da könnte man ja auch sagen, okay, ich werfe eine Münze.
Ja, das stimmt. Deswegen, Sie haben jetzt so schön bei den Hochpunkten angefangen. Das ist ja dieses Prinzip Rule In. Also ich kann mit einem hohen Punktzahl, wie mit welcher Wahrscheinlichkeit kann ich beweisen, dass die Krankheit, die mich interessiert, also bakterielle Tonsillopharyngitis, vorliegt. Da sind die ein bisschen schwächer. Worin die besser sind, ist ein sogenannter Rule-Out. Das heißt, wenn ich kaum Punkte habe, kann ich mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit sagen, es ist keine Tonsillopharyngitis. Also die Wertigkeit dieser Scores ist eigentlich so aus Sicht eines Leitlinienautors eher darin, dass man bei niedrigen Punkten evidenzbasiert und mit klinischer Sicherheit sagen kann, ich habe hier keinen bakteriellen Infekt und ich verzichte. Ja, uns geht es ja auch darum, die Leute, sag ich mal, zu stärken, zu entängstigen, zu verzichten auf antibiotische Therapien.
Ja, und ich finde das eine richtige Stärke. Ne? Also jetzt mal angenommen, es kommt jemand und hat Tonsillenexudate, das würde schon mal einen Punkt geben im CentAur-Score und die Person würde nicht husten, auch das würde einen Punkt geben. Sie hat keine zervikalen Lymphadenopathiezeichen, 0 Punkte und sie hat auch kein Fieber, 0 Punkte. Dann wäre diese Patientin, dieser Patient eben bei 2 CentAur-Score-Punkten und aufgrund dieser Tonsillenexudate könnte man ja jetzt meinen, antibiotisch zu behandeln. Aber man hätte jetzt was in der Hand zu sagen, nee, hier ist jetzt eigentlich evidenzbasiert keine Indikation für eine antibiotische Therapie.
Ja, das war unser Wunsch, zu sagen, ich habe eine Leitlinie. Ja, ich habe hier eine S3-Leitlinie, also interdisziplinär konsentiert für Deutschland. Die ist hier anwendbar, weil keine Red Flags vorliegen. Ich kann verzichten und die Leitlinie stärkt mir den Rücken dabei.
Und dann gibt es aber noch diesen ja, etwas unangenehmen Zwischenbereich bei einem CentAur-Score von 3. Also zum Beispiel Patientin mit Tonsillenexudaten gibt einen Punkt. Dazu noch eine zervikale Lymphadenopathie gibt dann einen weiteren Punkt, sind wir schon bei 2. Dann hat sie auch Fieber, sagen wir 39 Grad, dann sind wir schon bei 3. Aber sie hustet. Das gibt 0 und damit hätten wir einen CentAur-Score von 3. Das ist dann wieder na, nicht ganz so einfach, ne?
Genau, beim CentAur-Score von 3 würden wir sagen, aufgrund dieser schon angesprochenen niedrigen Vorhersagewahrscheinlichkeit, ich habe immer noch eine deutliche Unsicherheit, ja? Ob der Frage bakterielle Infektion ja oder nein, Streptokokkeninfektion ja oder nein. Das heißt, bei 3 Punkten würden wir jetzt in dieser Leitlinienlogik eigentlich nur in Anführungszeichen erlauben, eine Delayed Prescription zu machen. Diese Delayed Prescription ist ein Prinzip, was mittlerweile ganz gut untersucht ist. Ja, da gibt es Studien aus Großbritannien, da gibt es Studien aus Spanien, groß angelegte, die zeigen, dass man durch diese verzögerte Verordnung durchaus Antibiotika-Einnahmeraten deutlich senken kann, bis zu 60%. Ohne die Patienten zu gefährden. Es kam nicht zu mehr Krankenhausaufenthalten, es kam nicht zu längeren Arbeitsunfähigkeiten, zu Komplikationen. Also es ist ein probates und evidenzbasiertes Mittel, um Antibiotika-Verordnungen einzusparen.
Und jetzt, wo man sie einfach auf die Krankenkassenkarte laden kann, ja noch einfacher, ne?
Guter Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, es ist noch einfacher geworden, richtig.
Okay, was machen Sie laborchemisch? Jetzt haben wir ja rein klinisch einen ziemlich guten Rule-Out, einen nicht so sicheren Rule-In, aber immerhin auch eine Hausnummer, immerhin was, womit wir arbeiten können. Wir haben ja aber noch viel mehr zur Verfügung, was wir diagnostisch machen können. Ich nehme an, CRP-Leukos sind auf jeden Fall gebucht. Was noch?
Ja, so rein hausärztlich würde ich sagen, bei Patienten ohne Red Flags, der kann auch ein hohes Fieber haben, da interessiert mich das Labor gar nicht mehr so sehr, wenn ich mir mit meiner Diagnose sicher bin. Ja? Auf Labormedizin, jetzt Blutbild CRP, ähnliches, könnte man eigentlich verzichten. Ja, das ist auch eine Botschaft. Ne? Also Entscheidungen bei Patienten ohne Red Flags kann man evidenzbasiert fällen, mit einer guten Sicherheit, ohne die Patienten zu gefährden und ohne Labordiagnostik, die einen ja auch nicht schlauer macht. Ne? Also Beispiel, ein Patient mit 39 Fieber, ja, der kann jede Art von CRP haben. Ja? Und auch aus meiner Erfahrung, auch junge, fitte Leute mit hohem Fieber, die können sehr hohe CRP-Werte haben. Das würde meine klinische Entscheidung darüber, wie ich weiter behandle, ob ich ambulant behandle oder ob ich da jetzt einen abwendbar gefährlichen Verlauf sehe, gar nicht so unbedingt beeinflussen. daher. Also apparativ würde ich jetzt im weitesten Sinne sehen, das haben wir mit reingebracht. Es gibt ja Schnelltests für Streptokokken. Ne? Streptokokken-Schnelltests. Interessanterweise aber sind die nur für Gruppe A Streptokokken, weil die sind ja die, die auch so rheumatologisch interessant sind, sage ich mal. Ja? Und auch eben weltweit dieses Problem haben, in anderen Ländern zumindest, in Nicht-Industrienationen. Und da haben wir gesagt, in so einer pädiatrischen Population von 3- bis 15-jährigen Patienten, da kann man bei hohen Centerpunkten auch einmal einen Schnelltest machen. Die Idee dahinter war aber wieder das Rule-Out. Ja, also der negativ prädiktive Wert, der ist so hoch von dem GAS-Schnelltest in dieser Altersklasse 3 bis 15 Jahren, dass ein negativer Test auf jeden Fall auch bei hohen Centerpunkten dazu führt, dass man sagt, es ist viral und es muss nicht antibiotisch behandelt werden. Also da auch wieder die Idee, das ist von den Pädiatern in unserer Gruppe reingebracht worden, dass man den Kolleginnen und Kollegen da draußen, die behandeln in Notaufnahmen oder eben in Praxen, den Rücken stärkt, auf Antibiotika zu verzichten.
Also die Sorge von einem rheumatischen Fieber als Komplikation auf jeden Fall sehr gut adressiert. Die haben sie vom Tisch gewischt. Aber es gibt ja noch das, ich sag mal, auch große Schreckgespenst, infektiöse Mononukleose. Vielleicht können wir da auch noch mal drauf eingehen, dass wir das auch vielleicht so ein bisschen vom Tisch bekommen.
Auf jeden Fall. Also da muss auf jeden Fall erstmal das Alter stimmen, ne? 15 bis 25. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber das ist so das typische Alter. Wenn wir älter werden, dann ist ja die Durchseuchungsrate extrem hoch. Ich glaube, ab dem 40. Lebensjahr haben 90% oder 95% positiven Titer. Und ich denke halt dran, wenn ich einen Patienten eben zwischen 15 und 25, für mich ist auch bis 30. Lebensjahr vor mir sitzen habe, mit deutlicher Tonsillitis, also wirklich massiv geschwollenen Tonsillen. Es gibt ja diesen Begriff der Kissing Tonsils, ja, dass sich die Tonsillen, wenn man reinschaut, berühren. Ja, die Leute haben eine ganz klosige Sprache. Es ist letztendlich aber als Krankheitsbild baut sich ein bisschen langsamer auf, so zumindest das Lehrbuch, ja, dass man sagt, so eine EBV-Infektion, die hat eine etwas langsamere Progredienz. Ja. Das beginnt mit leichten Beschwerden und innerhalb von 5 bis 7 Tagen baut sie das auf, wohingegen so ein Streptokokken-Tonsillitis mit Fieber relativ schnell auftritt. Zusätzlich bei EBV eben diese ganz starke, extreme Schwellung, so ganz breitflächige Exudate, also die Exudate würde ich schon auch sehen wollen. Hohes Fieber und eben deutliche Zusatzsymptome, deutliche Schwäche, Muskelschmerzen. Also die Leute wirken richtig krank. Ja. Dann denke ich dran und dann muss ich mir natürlich überlegen, wie mache ich eine Abwägung, weil wir haben über die Centerpunkte gesprochen. Solche Leute sind natürlich auch Fullscorer. Ja. Die haben auch einen hohen Center-Score. Die erfüllen all diese Kriterien. Und jetzt sind wir bei den Laborwerten, die Sie angesprochen haben. Da würde ich jetzt die Labormedizin nämlich schon sehen. Da hat die einen Stellenwert. Weil ich mir dann oft ja sogar mit den Patienten das polypragmatisch überlege, insofern, dass ich vielleicht sogar antibiotisch beginne und aber letztendlich eine Blutentnahme mache und in EBV-Serologie anstoße, um vielleicht im Verlauf auch die antibiotische Gabe früher beenden zu können. Weil bei Nachweis von EBV, hochpositiven IgM und IgG-Titern für VCV, also virales Kapsid ja, von EBV-Virus, kann ich eben auch eine schon begonnene Antibiotikotherapie vielleicht auch vorzeitig beenden.
Aber halt keinesfalls Amoxicillin.
Genau, das verträgt sich ja gar nicht mit der EBV. Das macht ja ein schweres Exanthem ja, und kann auch zu wirklich langanhaltenden dermatologischen Problemen führen über mehrere Wochen. Das ist sowieso zu vermeiden. Also wenn wir über Antibiotikotherapien nachdenken, gehört Amoxicillin ja auf keinen Fall dazu. Bei keinem Halsschmerzpatienten aus meiner Sicht, weil man natürlich auch nicht immer einen hundertprozentigen Rule-Out eines EBV-Infekts macht. Es gibt ja auch Ausnahmen mit älteren Patienten.
Ja, jetzt sind wir schon mittendrin in der Therapie und haben auch direkt, wie man es nicht machen soll, pharmakologisch gestartet, jetzt sogar direkt mit Antibiotika. Lassen Sie uns zunächst mal über Allgemeinmaßnahmen sprechen. Was empfehlen Sie da immer?
Genau, wir sind ja bei der symptomatischen Therapie. Ja, das gilt für alle Patienten. Das wäre in erster Linie Hausmittel, würden wir jetzt mal sagen. Also ich finde, das muss man einfach betonen, diese selbstlimitierenden Infekte, ja, sei es bakteriell oder viral. Wir wissen, dass nach 7 bis maximal 10 Tagen das auch in der Regel ja vorbei ist. Die kann man gut mit Hausmitteln behandeln. Hausmittel werden fiebersenkende Maßnahmen, die Wickel, was Kaltes trinken, essen. Ich will es betonen, weil es schön an Hausmitteln ist, es besteht da viel Erfahrung. Man hat eine große Auswahl. Man nimmt das, was einem persönlich gefällt und von dem man als Individuum weiß, dass es einem hilft, dass man sich wohlfühlt dabei. Und man vermeidet eben vielleicht unnötige, zu frühe medikamentöse Maßnahmen.
Ja, ich muss gestehen, ich bin in Vorbereitung auf diesen Podcast ein bisschen ins Rabbit Hole gefallen. Ich habe mich mal so ein bisschen in Foren rumgetrieben und geguckt, was die Leute so empfehlen als Hausmittelchen bei Halsschmerzen. Besonders überzeugt hat mich, einen Strang abwechselnd Knoblauch und Zwiebeln neben das Bett zu hängen. Das fand ich sehr schön. Und ja, heiße Milch mit Knoblauch, ich weiß auch nicht, wie gut das schmeckt, aber das ist vielleicht lieber die heiße Milch mit Honig.
Also ich sag's mal so, wenn es dazu führt, dass die Leute nicht unbedingt ein Rezept für ein Antibiotikum haben wollen, sondern erstmal das mit den Zwiebeln ausprobieren wollen, finde ich es ganz gut.
Okay, also Dr. Oltrauger, UKE, empfiehlt Zwiebeln und Knoblauch nebens Bett hängen.
Meine Antwort wäre, wenn Sie das Gefühl haben, dass es Ihnen hilft. Ich sage nur dann was, wenn ich das Gefühl habe, dass die Patienten sich vielleicht damit gefährden. Ja? Woran ich denke, sind jetzt irgendwie hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel, die ja auch gerne auch so im Social Media, im Medfluencer-Bereich sind das ja große Themen. Ja, ich kriege das schon mit. Vitamin D ist noch so ein Thema, wo wir auch eine Leitlinie gerade machen und da werden ja auch so Hochdosen empfohlen und damit kann man sich schaden. Ne? Also gerade mit fettlöslichen Vitaminen und anderen Nahrungsergänzungsmitteln kann man überdosieren und sich Probleme schaffen. Also deswegen, wenn mir da einer von irgendwie abgefahrenen Hausmitteln erzählt, vielleicht rate ich auch sogar ab.
Okay, alles klar. Also die üblichen Hausmittelchen, natürlich ausreichende Flüssigkeitszufuhr, außerdem körperliche Schonung und so weiter als Allgemeinmaßnahmen. Wenn wir jetzt dann aber doch pharmakologisch reingehen und vor allem auch antibiotisch, wie machen Sie es da?
Ja, also wenn wir uns jetzt entscheiden, hohe Centor-Punkte, Patient hat einen sehr hohen Leidensdruck, ja, muss vielleicht auch, hat in 2-3 Tagen eine wichtige Prüfung, Vorstellungsgespräch, ähnliches, ja, also solche Abwägungen mache ich mit den Patienten. Ich versuche quasi herauszukriegen, wie hoch ist der Druck, dass es besser werden soll und zweitens, wie ist die Bereitschaft der Patienten gegenüber einer antibiotischen Behandlung. Ich stelle ja fest, dass diese vielen Aufklärungsmaßnahmen mit Antibiotic Stewardship oder auch ja, öffentliche Kampagnen schon genutzt haben und Menschen ein bisschen weniger nach Antibiotika fragen oder aktiv auch fragen, gibt es nicht eine Möglichkeit zu verzichten? Ja, und dann kann ich das natürlich machen, selbst bei hohen Punkten, weil ich kaum Risiken habe. So, wenn ich jetzt aber, ich sage, gut, ich will jede Chance nutzen, diesen Infekt so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, die Symptombelastung auch einfach zu mindern, ne? Dass Patienten eben Fieber haben, sich krank fühlen und schnell wieder fit werden wollen, dann kann ich natürlich entscheiden, ja, wir versuchen eine antibiotische Therapie, weil die Wahrscheinlichkeit ausreichend hoch ist, dass Bakterien dahinter stecken. Das ist immer ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, weil wir ja gerade auf dem Ebene von solchen schnellen Infektsprechstunden ja keine abschließenden Tests machen. Wir könnten theoretisch einen Rachenabstrich einsenden. Das wäre dann der Goldstandard und der Beweis für Streptokokkeninfekt oder andere Bakterien oder eben viral. Aber das braucht 3 Werktage und das hilft eben nicht in dieser Konsultation, in der akuten.
Sie haben Antibiotic Stewardship angesprochen. Wenn Sie was verschreiben, wie lange verschreiben Sie?
In unserer Leitlinie, die ist ja von 2020, da haben wir noch geschrieben, erste Wahl Penicillin, 0,8 bis 1 Million Einheiten, 3-mal am Tag für 5 bis 7 Tage. Ältere Kolleginnen und Kollegen haben noch 10 Tage in Erinnerung. So war es früher. 10 Tage wurde mal errechnet, ist die Zeit, die man braucht, um eine komplette Eradikation von Streptokokken herbeizuführen. Nun wissen wir mittlerweile, dass Eradikation auch im Sinne von Antibiotic Stewardship gar nicht unbedingt nötig ist, sondern wir wollen ja eigentlich nur der körpereigenen Immunabwehr ja beistehen, ein bisschen nachhelfen und die Eradikation kann auch ohne Antibiotikum natürlich irgendwann durchs Immunsystem erfolgen. Deswegen sind wir mit diesen Einnahmedauern immer runtergegangen und wir sind jetzt mittlerweile, haben wir in unserer Leitlinie von 2020 empfohlen 5 bis 7 Tage, weil eben keine andere oder keine bessere Evidenz vorlag, noch kürzere Einnahmedauern zu empfehlen. Mittlerweile gab es ein Leitlinien-Update von unseren geschätzten Kollegen aus der HNO-Medizin. Es gibt eine S3-Leitlinie aus 2024, ja, Therapie der Tonsillopharyngitis heißt die. Und da war eine Kollegin von mir und auch ich vertretend beteiligt. Und da konnten wir sagen, es lagen neuere Studien vor. Wir empfehlen nur noch 5 Tage Einnahme generell.
Penicillin.
Penicillin als erste Wahl. Also so kurz wie möglich. Und ich finde, ich machen wir auch da, muss man sich klar machen, ich habe ein Risiko für Komplikationen, ist so gering, dass ich mit meiner antibiotischen Behandlung, wenn ich mich denn dafür entscheide, dieses Risiko kaum modifiziere. Das heißt, ich habe letztendlich das Ziel einer Symptomverkürzung, auch durch eine antibiotische Gabe im Fall von akuten Halsschmerzen und kann daher auch früher aufhören, ja, wenn es dem Patienten gut geht. Damit gehe ich kein Risiko ein. Es gibt keine Belege, dass dadurch ein Rezidivrisiko oder auch das Risiko für einen Peritonsillarabszess erhöht wird, indem ich früher ein Antibiotikum beende, wenn es dem Patienten wieder gut geht.
Jetzt mal angenommen, jemand sitzt vor Ihnen, reduzierter AZ-Centor-Score 0. Die Person will aber unbedingt ein Antibiotikum. Wie gehen Sie vor?
Ja, ein Ziel dieser Leitlinie war ja, dass wenn ich ärztlich das nicht verordnen möchte, dass diese Leitlinie mir insofern den Rücken stärkt und sagt, die passende Leitlinie für Ihren Fall sagt mir, Bei 0 bis 2 Punkten gibt es keine antibiotische Therapie. Und das würde ich versuchen, mit dem Patienten zu besprechen. Letztendlich finde ich, kann auch helfen, das haben wir auch in unserem Blog zu Themen der Beratung geschrieben, dass man den Patienten klar macht, dass es durchaus auch Nachteile einer antibiotischen Therapie haben kann. Ne? Bis zu 10%, sagt man, so über den ganzen ambulanten Bereich hinweg, haben Risiko für Diarrhöen, für Mykosen bei Antibiotikaeinnahme. Ne? Also jeder 10. hat Nebenwirkungen.
Ja, ich bin gespannt, was da auch die ganze weitere Mikrobiomforschung ergeben wird. Okay, wenn Sie jetzt einen Patienten entlassen haben, zurück nach Hause geschickt haben mit einem hohen CentOS-Score und einem Antibiotikum, wann reevaluieren Sie?
Unser Algorithmus würde sagen, nach 3 bis 4 Tagen sollte es zu einer Reevaluation kommen. Das kann man natürlich in dem Fall mit dem Patienten besprechen, je nachdem, wie gut der Patient, Patientin angebunden ist, ob man das vielleicht telefonisch macht oder ob man einfach klar bespricht, wenn es nach 3 bis 4 Tagen gar nicht besser wird oder schlechter wird. Ne? Das wäre die gleiche Logik wie mit dem Backup-Rezept. Da haben wir auch gesagt, wenn es nach 3 bis 5 Tagen nicht besser wird oder vorher schon eine Verschlechterung eintritt, bitte wieder melden.
Sehr gut, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein Fallbeispiel und testen mal gerade ab, was wir alles gehört haben an einem praxisnahen Fall. Ich habe was für Sie dabei. Sie sind in der allgemeinmedizinischen Akutsprechstunde. Es ist Freitagvormittag und ein 30-jähriger Patient kommt bei Ihnen vorbei. Sie kennen ihn noch nicht, Herr Müller heißt er. Und er hat Halsschmerzen und sagt, er hat Fieber. 38,5. Vor 5 Tagen hätte es begonnen, zusammen mit Schluckbeschwerden und heute Morgen, da ging es dann überhaupt nicht mehr, Muskelschmerzen, er fühlt sich richtig schlecht, nachts auch Schüttelfrost gehabt, er hat dann eine Ibuprofen genommen, das hat ihm dann eine Weile geholfen, aber jetzt ist es wieder richtig schlecht und er ist total in Sorge, weil in 5 Tagen hat er eine richtig wichtige Präsentation bei seiner Arbeit, er ist ITler und bis dahin muss er unbedingt wieder fit werden, sagt er ihnen. Sie schauen einmal auf den Selbstauskunftbogen, den er im Wartezimmer ausgefüllt hat. Der wohnt alleine zu Hause, er hat keine chronischen Erkrankungen, keine Dauermedikation, keine Reiseanamnese. Letztes Jahr hatte er mehrfach die gleiche Symptomatik. Da hatte er von seinem alten Hausarzt in seiner Stadt, aus der er gerade hergezogen ist, mehrfach auch ein Antibiotikum bekommen. Name kann er sich nicht erinnern. Wie würden Sie jetzt vorgehen?
Genau, also erstmal freue ich mich keine Red Flags, ja. Also ich kann sozusagen mal diese Leitlinienlogik ganz gut anwenden und muss jetzt nicht mehr individuell Gedanken machen, kann ihn auch gut beraten dazu. Ja, also er hat keine Vorerkrankungen, er nimmt keine anderen Medikamente, er ist sonst erstmal ein gesunder, sag ich mal, Patient einer normalen Infektsprechstunde, ja, den man so erlebt. Gut, er ist alleinlebend, also da gibt es vielleicht jetzt auch kein Risiko im Sinne von Crowding, ja, wir hatten das angesprochen, mit ganz vielen anderen Menschen wohnt und irgendwie Infektzyklen, dass es immer zu Reinfektionen kommt, habe ich nicht. Ich gucke mir Herrn Müller an, mach mir einmal einen globalen Eindruck. Ich finde das nicht zu unterschätzen. Ich finde, bevor man gleich so in die Details geht, ich gucke mir den Patienten an, sag mir, wie fit ist der, was könnte dahinter stecken und ähnliches. Und dann, klar, bin ich in meiner Schublade Halsschmerzen. Ich gucke rein und würde ihn erstmal fragen, vielleicht vorher noch, denkt er über ein Antibiotikum nach oder nicht? Ja, ich nehme jetzt aber mal an nach dem Fall, er hatte ja schon mal Antibiotika-Einnahmen, er würde vielleicht auch ganz gern wieder eins haben, weil er fit werden will.
Ja, er muss unbedingt diese Präsentation machen. Er will unbedingt ein Antibiotikum.
Ja, dann würde ich erstmal versuchen, die Wahrscheinlichkeit für Streptokokken-Tonsillopharyngitis abzuschätzen. Also einmal würde ich dieses CentOS scoren. Ne? Ich gucke einmal, ich untersuche den Hals, ich schaue mir die Lymphknoten, Halslymphknoten an.
Ja, also da tasten Sie durchaus eine diskrete Lymphadenopathie, aber durchaus tastbar. Erster Punkt, Fieber hat er ja schon angesprochen selbst, anamnestisch, lag vor, 38,5. Da hat er seinen zweiten Punkt. Der dritte war
kein Husten, ja, das hat auch gleich einen Punkt, würde ich sagen. Sind wir schon bei 3, so mittlerem Risiko. Jetzt wäre es noch spannend, ob die Tonsillen vergrößert sind oder da vielleicht auch Belege sind, eben Exudate.
Ja, das sehen Sie nicht.
Ja.
Keine Exudate.
Schön konstruierter Fall. Also wir sind so ein bisschen in der Mitte. Ja. Und jetzt bin ich jetzt mal so bei 3 Centaur-Punkten. Also da könnte ich ihm sagen, gut, wir haben so ein mittleres Risiko. Eigentlich wäre das ein Fall, dass ich ihn dazu berate und sage, ja, es könnten Bakterien sein. Wir könnten jetzt überlegen, ihm ein Backup-Rezept zu geben. In dem Fall würde ich das vielleicht machen. Ja. Ich würde sagen, ich würde ihm ein Rezept ausstellen für Penicillin. Kurz mal nachfragen, ob er keine Penicillinallergie hat. Das finde ich wichtig. Bei Penicillinallergie, das haben wir noch gar nicht gesagt, wäre die zweite Wahl aus unserer Sicht eher so Clarithromycin, Makrolid-Antibiotikum oder auch Doxycyclin ist denkbar. Alle haben sehr niedrige Resistenzraten bei Streptokokken. Und für Penicillin gibt es übrigens überhaupt keine Resistenz bei Streptokokken. Ja, bis heute nicht. Also Penicillin wäre die erste Wahl, würde ich auf ein Backup-Rezept schreiben. Und ihm aber sagen, lieber Herr Müller, lassen Sie uns doch noch ein paar Tage warten und Sie warten erstmal ab, wie sich das entwickelt. Wenn es jetzt morgen übermorgen deutlich schlechter wird, Sie können gar nicht mehr schlucken, Sie fühlen sich noch kränker, fangen Sie damit an, wenn es so bleibt und wir vielleicht mit symptomatischer Therapie, also auch Ibuprofen, Naproxen-Einnahme und Hausmitteln zurechtkommen, geben Sie dem Ganzen nochmal 3 Tage. Wenn es am 3. Tag überhaupt nicht besser wird, fangen Sie mit dem Antibiotikum an. Das wäre aus meiner Sicht die Anwendung meiner Leitlinie auf diesen Fall.
Sehr gut. Und genau so machen wir es. Und der Patient meldet sich dann nach einiger Zeit auch per Mail und schreibt, er hat das Antibiotikum gar nicht nehmen müssen. Die Präsentation konnte er gut halten. Aber er schreibt auch, ich habe das dauernd. Ja, jedes Jahr habe ich da mit meinen Mandeln zu tun, schreibt er. Und es nervt mich. Sollte ich mir die vielleicht rausnehmen lassen? Und er fragt sie nach ihrer Meinung. Wie stehen Sie dazu? Was würden Sie empfehlen?
Auch da gibt es eine Leitlinie, das ist jetzt der HNO-Medizin, auch eine tolle S3-Leitlinie von 2024, auch sehr aktuell. Und da gibt es klare Kriterien. Also man kann das gut operationalisieren. Und es geht um die Anzahl der Halsschmerzepisoden, die in den letzten 12 Monaten, 24 Monaten, 36 Monaten vorkamen. Also man muss die wirklich zählen. So als Richtwert 7 Mal in den letzten 12 Monaten. Also das ist recht hoch angesetzt. Warum? Weil eben auch die HNO-Medizin mittlerweile weiß, dass eine Tonsillektomie nicht unbedingt nachhaltig sein muss und dass die Patienten trotzdem noch Infektepisoden haben. Ja, und das oft auch nicht so nachhaltig und wirksam ist. Demgegenüber steht immer so ein kleines OP-Risiko von Nachblutungen und Problemen. Ja, also auch da ist man zurückhaltender geworden und diese Kriterien wurden relativ hoch gestuft in der letzten Leitlinie.
Okay, also zählen lassen.
Ja, es ist auch noch scharf definiert. Also nicht jede Halsschmerzepisode zählt. Es muss jetzt bei Erwachsenen wirklich eine wirklich akute, ärztlich gesehene Tonsillitis sein. Und der Begriff ist, es muss eine deutliche Funktionsbeeinträchtigung und Behinderung der Alltagsgestaltung da sein. Also wirklich AU, ja, die Leute müssen wirklich regelhaft auch bei der Arbeit ausfallen, müssen eine hohe Symptombelastung haben. Erst dann ist das quasi rational und gerechtfertigt, eben eine Tonsillotomie zu erwägen. Und ja, der Richtwert ist 7 Mal im Jahr. Das ist schon häufig, ne?
Ah, dann können Sie es ja dann, wenn es tatsächlich ärztlich gesehen werden muss, ganz gut dann aus Ihren Unterlagen nachverfolgen. So stelle ich mir dann übrigens auch irgendwann mal die elektronische Patientenakte vor, dass dann einfach ein Pop-up aufgeht. 7. Vorstellung, akute Tonsillopharyngitis dieses Jahr, Tonsillektomie-Fragezeichen. Und dann kann man sich das überlegen. Das fände ich ganz schön, wenn es irgendwann mal in die Richtung gehen würde.
Das wäre ganz gut, ja. Dann müssten die KI-basiert die neuesten Empfehlungen kennen und vielleicht sogar mithören. Ja, über sowas wird ja auch gesprochen. Dass Praxissoftware mithört und die Patienten kennenlernt. Hoffentlich nur lokal und nicht in der Cloud.
Ja, richtig. Hatten wir kürzlich auch eine spannende Folge zu KI in der Medizin. Ich setze euch einen Link in die Shownotes. Und wir haben heute viel gehört, deswegen fasse ich jetzt nochmal die wichtigsten Infos in den Take-Home-Messages zusammen. Wenn jemand mit Halsschmerzen vor uns sitzt, prüfen wir als allererstes, oft geschieht das ja aber auch implizit, habe ich hier irgendeinen Anhaltspunkt für einen gefährlichen Verlauf? Also zum Beispiel Zyanose, Stridor, Hinweise auf eine schwere systemische Erkrankung oder eben einen Peritonsillarabszess. Stichworte waren hier verzogenes Gaumensegel und der zweigipfelige Verlauf. Dann überprüfen wir, ob es chronische oder akute Halsschmerzen sind. Bis zu 14 Tagen werten wir Halsschmerzen als akut, danach als chronisch. Akute Halsschmerzen sind meistens infektiös, überwiegend viral, bei etwa 1/3 aber auch bakteriell. Chronische Halsschmerzen kommen vor allem vor beim Rauchen, aber auch bei Neoplasien, Reflux, Vaskulitiden oder Post-op nach Intubation. Als drittes suchen wir nach Anhaltspunkten für eine individuelle Beratung bzw. Therapie, also zum Beispiel Verdacht auf Mononukleose, Pneumonie, Bronchitis, bei vorliegender Immunsuppression, Chemo oder zum Beispiel Therapie mit Steroiden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir sozusagen im Standard-Track der Halsschmerzbehandlung. Dann klären wir darüber auf, dass der Verlauf im Regelfall selbstlimitierend ist, dass es kaum ein Risiko für Komplikationen gibt und wir klären über Allgemeinmaßnahmen auf, wie körperliche Schonung und ausreichend Flüssigkeit. Und dann stellt sich natürlich trotzdem manchmal die Frage, Antibiotikum oder nicht, und da merken wir uns, dabei können Scores helfen, zum Beispiel der Center Score, der fragt 4 klinische Befunde ab, für jeden gibt es je einen Punkt und die einzelnen Punkte sind Tonsillenexudate, zervikale Lymphadenopathie, Fieber in der Anamnese über 38 und kein Husten. Wenn man 0 bis 2 Punkte hat, da sagt die Leitlinie keine antibiotische Therapie. Wenn man auf 3 Punkte kommt, dann empfiehlt sie eine Delayed Prescription. Und bei 4 Punkten kann man entweder eine Delayed Prescription anpeilen oder direkt loslegen mit einem Antibiotikum. Bei Verschlechterung oder Ausbleiben der Besserung kann man nach 3 bis 4 Tagen reevaluieren und dann ist es eigentlich auch schon getan. Gerade die Sorge vom rheumatischen Fieber, das vielleicht noch als wichtiger Punkt, die führt immer wieder dazu, dass Antibiotika-Verschreibungen stattfinden, wo eigentlich keine notwendig sind. Hier merken wir uns, vor allem bei einer aktuellen Migrationsanamnese und Crowding, denken wir daran, bei Kindern bis 15 Jahren kann optional ein Schnelltest auf Gruppe A Streptokokken weiterhelfen. Soweit, so klar, würde ich sagen. Dr. Oltrauge, gibt es Ihrerseits denn vielleicht noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ja, ich glaube, ich würde allen auf den Weg geben, seien Sie mutig und trauen Sie sich eben nicht, ein Antibiotikum zu geben. In der Medizin hat man immer Sorge, was falsch zu machen. Und wir tendieren ja oft dazu, einfach erstmal zu geben, erstmal zu verordnen. Patienten erwarten das ja auch teilweise. Und da wollen wir mit der Leitlinie und auch ich wollen eigentlich Mut machen, um zu sagen, sich klar zu machen, ich habe wenig Komplikationen. Wenn ich Red Flags ausgeschlossen habe, einen normalen Patienten vor mir sitzt, ich kann das machen und ich kann auch den Mut haben, es kurzzeitig zu geben. Ja? Die Resistenzentwicklung ist ein Problem und die ambulante Medizin ist letztendlich für 80% aller Antibiotika-Verordnungen verantwortlich. Also die Krankenhauskeime, die uns Probleme machen, die sind letztendlich, ist eine Ursache auch, dass eben auch hohe Verordnungsraten im ambulanten Bereich ja immer noch der Fall sind und die müssen runter und da einfach mehr Mut.
Sagt Dr. Jan-Hendrik Oltrauge-Abiri, Facharzt für Allgemeinmedizin aus Hamburg, oberärztlicher Koordinator der Allgemeinmedizinischen Ambulanz am Universitätsklinikum Eppendorf und Co-Autor der DGAM S3-Leitlinie Halsschmerzen. Dr. Oltrauge, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Danke, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Hat Spaß gemacht.
Das ging mir ganz genauso. Euch zu Hause auch vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unsere Amboss Praxislizenz. Schaut doch da gerne mal in die Shownotes. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr auf Abonnieren klickt und natürlich auch, wenn ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen über den Amboss Podcast sprecht. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.